Herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von Wertungsfrei, wie immer mit Uwe Schnepf, hallo.
Hallo Sebastian.
Und mit meiner Wenigkeit, heute geht's unter anderem um die Piraten. Wir haben ja gerade, während wir die Sendung aufnehmen, haben wir die ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein vorliegen. Uwe, wie sieht's denn gerade aus?
Ja, also die ersten Prognosen besagen, dass SPD und Grüne, die CDU, ziemlich gleich aufliegen bei ungefähr 30%. Die CDU hat laut Hochrechnung 30,5% und die SPD 30,3%. Danach kommen dann die Grünen mit 13,8%. Unsere Freunde von der FDP haben überraschenderweise 8,45% erreicht. Und die Piraten sind um jeden Fall im Landtag vertreten und haben erstaunliche 8,4% erlangt. Die Linken sind mit 2,5% nicht dabei. Und in Schleswig-Holstein ist es ja dann noch die SSW wichtig. Das ist die Regionalpartei der Dänen und Friesen. Die ist ausgenommen von der 5%-Regel und kann deswegen auch mit ihren 4,5% in den Landtag einziehen.
Ist auch schon erstaunlich, dass sie es fast regulär geschafft haben. Ne? Mit ihren 4,5% ist quasi fast knapp vor der 5%-Hürde gescheitert. Was mich aber viel mehr wundert, ist, dass tatsächlich die FDP so erschreckend viel hat. ich weiß nicht, für die Piraten ist es auf jeden Fall mal wieder ein Erfolg, sie sind drin. Nichtsdestotrotz, wenn man so die ganzen Umfragen angeschaut hat, gut, ich habe mir jetzt die von Schleswig-Holstein habe ich jetzt nicht so ganz im Blick. Aber man hat, glaube ich, es war glaube ich auf Bundesebene, hat man aber was von 13% und so gelesen. Jetzt sind wir bei 8, okay. Aber Hauptsache, sie sind drin, das ist ja schon mal was.
Richtig, das ist in jedem Fall ein sehr gutes Ergebnis und ich denke mal, 2006 hat damit auch noch keiner gerechnet. Zu deiner Aussage zur FDP, also das liegt halt vor allem, denke ich, gerade daran, dass vor allem die Bundes-FDP gerade sehr stark populistischen Kurs fährt. Also ich denke mal, du hast das ja auch mitgekriegt mit den Preiserhöhungen an den Tankstellen. Und da hat sich halt vor allem Philipp Rösler ziemlich viel dazu ausgedacht. Sachen, die vor allem auch nicht so ganz ideologisch in sein Weltbild passen. Also es ging auch einmal darum, dass er die Tankstellen dadurch überwachen wollte, dass sie ihre Preise weitergeben müssen ans Kartellamt in eine zentrale Datei und sich dadurch auch rechtfertigen mussten. Und dann gab's noch irgendeine andere Bestrebung, das fällt mir gerade nicht mehr ein. Um jeden Fall fahren die Jungs halt gerade einen ziemlich populistischen Kurs, was das angeht. Also ich denke, das hat schon einiges ausgemacht.
Ja, oder es besitzen genug Leute ein Hotel. man weiß es nicht. Okay, wir können ja nachher nochmal ein paar neue Hochrechnungen durchgeben, wenn sich da noch ein bisschen was tut. Trifft sich ganz gut der Zufall, dass das gerade Wahl ist, während wir hier senden. Hätte natürlich irgendwie noch einen schöneren Anstrich, wenn wir gerade live senden würden, aber vielleicht kommt es auch bald. Jetzt auf jeden Fall haben wir es auch schon mal in der Aufnahme drin, packen das auf jeden Fall alles auch nochmal in die Shownotes rein. Zu den Piraten haben wir nachher auch nochmal was, aber jetzt haben wir erstmal noch ein großes anderes Thema und zwar möchten wir heute was zur Solarbranche vorstellen. Besonders, du hast da einiges zusammengetragen, Uwe, und erzähl doch mal.
Ja, Moment. Wir wollten doch eigentlich zuerst über die Piraten reden. Das bietet sich doch chronologisch besser an. Da war was.
Okidoki, dann steigen wir gleich zu den Piraten um. da hatten wir ja noch einen Bundesparteitag in Neumünster, der ziemlich wenig, das hatten sie aber auch angekündigt, von neuen Inhalten oder Programmpunkten, Programmänderungspunkten beeinflusst war, sondern der hauptsächlich darauf hinaus diente, neues Personal zu wählen, also neuen Bundesvorstand vor allen Dingen zu wählen. Sebastian Nerz wurde abgewählt, der bisherige Vize Bernd Schlömer wurde gewählt. Sie haben ihren Mitgliederbeitrag haben sie erhöht. Hast du da gerade die aktuellen Zahlen zufällig da?
Ja, also der Mitgliederbetrag, der war bis jetzt bei 36 Euro. Das ist in der deutschen Parteienlandschaft bei den bedeutenderen Parteien das Niedrigste. Das hat allerdings nicht ausgereicht. Im Moment hat ja vor allem die Bundespartei der Piraten große finanzielle Probleme und deswegen wurde jetzt der Mitgliederbeitrag auf 48 Euro erhöht.
Okidoki, ist denke ich auf jeden Fall ein verschmerzbarer Preis noch. Wer da wirklich sich engagieren will, mitmachen will, der zahlt den Beitrag sicher auch noch, vor allem wenn er weiß, dass es der Partei zugute kommt. Es gab da ja so einen kleinen Miniskandal während des Parteitags, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, und zwar während der Wahl mussten einige Kamera oder glaube ich alle Kamerateams ihre Live-Berichterstattung unterbrechen, weil die Piraten gemeint haben, dass das Aufnehmen des Parteitags das Wahlgeheimnis verletzen würde. Andere sagen jetzt wieder, das ist vollkommen üblich, dass die Kameras filmen, während die Wahl vonstatten läuft. Andere fanden es wieder okay. Also es wird da so ein bisschen hin und her gestritten. Ich glaube, Phoenix war es, die hatten schon eigentlich angefangen zu berichten, waren also eigentlich schon voll in der Live-Schalte drin. Da hat dann noch irgendwie einer eine Hand dazwischen gehalten. ja, ich weiß nicht genau. Was meinst du, wie soll man das finden?
Also ich selber habe das jetzt nicht mitgekriegt. Ich habe mich ja auch nicht so beschäftigt jetzt mit dem Bundesparteitag. Ich habe es halt in den Printmedien gelesen. Ja, also ich weiß nicht. Es ist jetzt nichts, worüber man jetzt länger streiten müsste. Gerade jetzt im Vorfeld von Wahlen ist es immer so ein bisschen ungünstig und zeugt halt nicht gerade von Professionalität, wobei die den Piraten ja ohnehin nicht zugeschrieben wird von den meisten. Nun denn, also ich halte es jetzt nicht für eine schlimme Sache. Ich würde da jetzt keinen Terz drumherum machen.
Nee, das stimmt. Zumal, wenn man dann wieder sieht, wie die andere Seite arbeitet, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendein Fernsehteam hat, ich glaube Sat.1 war es oder so, die haben dann irgendwie so ein komisches Schiff mitgebracht und haben da, wo irgendwie rechtsradikale Sprüche drauf standen, und haben das dann abgefilmt, so nach dem Motto, dass es so aussah, als wäre das dort auf diesem Parteitag ohnehin ausgestellt worden oder gezeigt worden, wie auch immer. Da ging auch eine kleine Empörungswelle auf Twitter drüber los. Ich weiß nicht, ob sie es am Ende auch wirklich versendet haben oder ob sie es dann doch noch gelassen haben, aber es gab da ein ganz, ganz lustiges Bild dazu. Also ja, man sieht irgendwie, die Medien merken zum Teil, besonders eher die Konservativen, dass die Piraten ihnen langsam gefährlich werden können. Vor allen Dingen zu der Sache, dass sie so unorganisiert oder unprofessionell seien. Ich habe jetzt mal den ersten Tag vom Parteitag ein bisschen im Livestream verfolgt, soweit das möglich war. Der Stream der Piraten ist jetzt häufig mal abgebrochen. Weiß nicht, ob es an Überlastung lag oder an grundsätzlichen Problem. Aber N24 oder NTV, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube N24 war es. Die hatten auch noch einen Stream. Da habe ich dann mal reingeschaut. Und der Parteitag von den Piraten war eigentlich super organisiert, besser als jeder Parteitag, den ich bisher sonst gesehen habe. Natürlich, klar, wenn es darum ging, irgendwas abzustimmen, dann haben Leute auch was dagegen oder dafür gesagt. Also es war nicht einfach nur ein Abnicken, wie wenn man hier CDU, CSU beobachtet. Das ist auch schön übrigens. Kurz bevor dein Generalsekretär Döring gewählt wurde, stand überall in den Medien designierter Generalsekretär Döring. Das ist auch sehr interessant, woher die vorher schon wissen, wen sie wählen werden. Aber
das war naja. Der von der FDP, aber ja.
Der meine ich ja. Klar. Meine ich ja, der von der FDP. Woher wissen sie, dass sie den schon wählen werden? Das wirst du bei den Piraten halt nicht lesen, ne? Oder hören. Auf jeden Fall, Parteitag der Piraten lief sehr, sehr organisiert ab, sobald ich das mitbekommen habe. Die haben ihre Programmpunkte da sauber abgearbeitet. Es war soweit alles sehr seriös. Gut, war natürlich ab und zu auch mal ein bisschen einschläfern. Das ist aber jetzt ganz subjektiv. Und ansonsten ist dazu gar nicht mehr viel zu sagen. Also ich finde die Piraten sind eine ganz normale Partei. Für mich persönlich jetzt wahrscheinlich die einzig wählbaren zurzeit. Ob ich es dann am Ende 2013 tun werde, mal schauen. Keine Ahnung. Das entscheide ich dann subjektiv, wenn es soweit ist. Ich denke einfach, dass sie auf jeden Fall eine große Chance sind. Gerade jetzt auch mit Liquid Feedback. Einfach diese Art, ganz neu über Politik zu machen und Politik zu gestalten. Das ist ja, wie zum Beispiel auch Christopher Lauer sagt, ein ganz, ganz immenses Unterscheidungsmerkmal, was einfach keine Partei hat. Das hat ja auch der bisherige Bundesvorsitzende Sebastian Merz absolut unterschätzt. Man wird sehen, was für ein Stellungsmerkmal Liquid Feedback jetzt für den neuen Vorsitzenden Bernd Schlömer hat, aber ich glaube, da kann einiges kommen und ja, man wird sehen, worauf es hinausläuft.
Um nochmal was zu Herr Schlömer zu sagen, also er will um jeden Fall die Weiterentwicklung von Liquid Feedback vorantreiben. Er ist auch ein großer Fan davon.
Okay.
Genau. Vielleicht auch nochmal kurz zu der Parteifinanzierung zurück. Die Sache ist halt vor allem die Piraten haben den Beitrag vor allem deswegen erhöht, weil die Bundespartei halt relativ wenig Geld auch vom Bund erhält. Das liegt daran, dass das Geld unterschiedlich stark an Bund und Landparteien verteilt wird. Und es ist halt abhängig von den jeweiligen Wahlergebnissen. Und wie wir ja alle wissen, sind die Piraten auf Bundesebene noch nicht vertreten. Auch wenn der Herr Schlömer ja zum Beispiel im Verteidigungsministerium arbeitet, sehr interessant übrigens, wie er selber findet. Und die Sache ist halt die, dass dadurch halt auf Bundesebene den Piraten wegen des niedrigen Beitrags und den niedrigen Spenden halt viel Geld fehlt, weil die Verteilung des Geldes durch den Bund an Parteien auch abhängig davon ist, wie hoch die Eigeneinnahmen der Partei sind. Das sollte man vielleicht an der Stelle noch erwähnen. Genau, dann gibt's ja noch, hatten wir ja gerade noch die Professionalisierung angesprochen. Da sollte man vielleicht einfach mal sagen, dass es ein Begriff ist, der meiner Meinung nach sehr stark von außen in die Partei getragen wird oder ja, auferlegt wird. Das hast du ja gerade im Prinzip auch schon widerlegt. Die Sache ist die, das beruft sich meiner Meinung nach meistens darauf, dass den Piraten vorgeworfen wird, sie hätten kein oder ein zu wenig ausdifferenziertes Programm, vor allem in Bezug auf die größeren sozialen und wirtschaftlichen Fragen unserer Zeit, Beispiel Energiewende, EU-Schuldenkrise und solche Dinge. Und das sich halt auch vor allem dann immer bezieht auf Sebastian Merz und seine Interviews, die sind ja gerade bei Gegnern der Partei so ein bisschen zum Running Gag avanciert. Das hatte viel mit der Aussage zu tun, dass Sebastian Merz keine Ahnung hatte oder keine Meinung zu dem Thema, so rum. Was ich meiner Meinung nach für ein großes Problem halte, weil die Leute schlichtweg in den Medien, in den gängigen Medien nicht erfahren, warum die Partei so handelt, beziehungsweise jetzt der Bundesvorsitzende. Das ist ja auch was Bernd Schlömer ändern will. Also er will im Prinzip das Rederecht und die Meinungsfreiheit seines Amtes stärken, worüber man, denke ich mal, in der Partei auch noch ziemlich heftig streiten wird, weil der Bundesvorstand ja eigentlich im Prinzip kein Vordenker sein soll nach der Philosophie der Piraten. Deswegen darf er ja laut Satzung auch zu Themen, zu denen es keine Beschlüsse gibt, auf der jeweiligen Ebene keinerlei Aussagen tätigen. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein Problem, das die Piraten so generell haben. Also das habe ich ja auch schon mal in einem Blogbeitrag letztens geschrieben, dass die Partei sich gerade in der Öffentlichkeit klarer positionieren muss und sich auch erklären muss, weil sie wird einfach von vielen, das kriege ich so in den Gesprächen immer mal wieder mit an der Uni und so, einfach vollkommen falsch wahrgenommen. Und das ist eigentlich was sehr traurig ist, weil die Partei jetzt nicht nur aufgrund ihrer netzpolitischen Tätigkeiten interessant ist für junge Leute, wie ich finde.
Das ist richtig. Vor allen Dingen ist es zwar ein hehres Ziel, aber dieses Themen statt Köpfe, das war ja ihr Motto die ganze Zeit lang oder ist es eigentlich immer noch. Das funktioniert halt ja nicht, genauso wie diese absolute Transparenz. Das sind einfach Sachen, die so funktioniert die Welt, so funktioniert der Mensch nicht. Jeder Mensch assoziiert irgendeine Idee, eine Vorstellung immer mit Personen. Sei es, das ist bei jeder Partei bisher so gewesen, bei jedem Verein, bei jedem sonst was. Die Menschen suchen sich halt Vorbilder. Und das ist ja im Prinzip auch erstmal nichts Schlimmes. So funktioniert der Mensch halt. Wichtig ist nur, dass es nicht zu abhängig ist von wirklich einer Person. Und das sehe ich bei den Piraten ja mal ohnehin nicht. Bei denen am wenigsten. Bei den anderen Parteien, okay, kann man drüber streiten, aber bei den Piraten auf jeden Fall nicht. Ja, ansonsten, ich weiß nicht. Haben wir sonst noch was zu den Piraten?
Ja, großartig jetzt eigentlich nichts. Vielleicht noch erwähnenswert, dass der nächste Parteitag sich jetzt in jedem Fall mal an das Problem des zu wenig ausdifferenzierten Parteienprogramms rangehen wird. Da soll dann über vieles bestimmt werden und ich bin da schon sehr gespannt drüber, in welche Richtung die Partei jetzt tendieren wird. Weil ja jetzt auch gerade die Ideen, die Ideale, um es mal konkret zu sagen, der Piraten ja jetzt in den Medien stark aufgenommen wurden. Es gab jetzt letztens auch mal Diskussionen über das bedingungslose Grundeinkommen oder auch die Netzneutralität. Und das sind ja eigentlich vor allem letzteres Jahr sehr interessante und auch wünschenswerte Konzepte. Ideale halt utopische, aber ich bin jetzt mal wirklich gespannt, wie weit die Piraten da gehen wollen. Und was dann auch die Reaktion gerade im Hinblick auf Wahlen von anderen Parteien sein wird, weil man hört ja von vielen Seiten jetzt auch auf die Wahl von Schleswig-Holstein bezogen, dass die etablierten Parteien kein großes Interesse daran haben, mit den Parteien, die sie mit den Piraten, die sie als Dagegenpartei assoziieren im Prinzip, eine Koalition oder so einzugehen. Und das ist meiner Meinung nach ein Problem.
Gut, die Piraten wollen das ja auch nicht unbedingt. Bisher zumindest mit den anderen Parteien koalieren. Das ist halt auch so eine Sache. Wie auch? Also mit wem würde da irgendwie eine Überschneidungs, mit wem könnten sich da überschneiden thematisch? Am ehesten vielleicht noch mit den Grünen, obwohl ich diesen Vergleich auch immer hasse. Irgendwie die Piraten, die Kinder der Grünen oder wie auch immer. Aber mit denen wären sie vielleicht wahrscheinlich thematisch noch am ehesten. In manchen Programmpunkten vielleicht auch noch mit den Linken. Aber ich sehe ehrlich gesagt bei beiden Parteien nicht wirklich eine Anlaufstelle für eine Koalition. Auf jeden Fall keine ernstzunehmende Person, die dafür einstehen würde, dass da eine Koalition eintritt. Und ich weiß nicht, wie siehst du das?
Das ist auf jeden Fall tendenziell mal richtig. Mit den Linken werden sie ohnehin keinerlei Koalition eingehen, weil die sich ohnehin, was Koalitionen angeht, ja völlig ins Ausgeschmissen haben. Letztens durch die Erklärung im Prinzip mit Parteien, die den Krieg etc. Tolerieren, nicht koalieren zu wollen. Und die Sache ist die, wenn du an eine Regierung kommst, gerade auf Bundesebene, bist du irgendwann mal dazu gezwungen, über Krieg zu reden und diesen eventuell auch zu führen. Beispiel Afghanistan, Libyen, Syrien ist ja jetzt auch gerade noch ein starker Kandidat dafür. Also wenn überhaupt mit den Grünen, und da sehe ich ehrlich gesagt einfach die programmatische Basis jetzt nicht so groß, als dass das funktionieren würde, auch wenn gerade von Seiten der Grünen das natürlich nicht erwünscht ist, weil die Grünen ja sich durch die Piraten in letzter Zeit auch immer wieder stark bedroht gefühlt haben. Und da wäre eine Koalition mit den Piraten wohl sicherlich das Letzte, was sie dann brauchen könnten, denke ich mal. Also ich sehe im Moment um jeden Fall auch keine realistischen Koalitionen. Es ist aber schon mal gut zu sehen, dass die Piraten ja jetzt auch im Laufe des Bundesparteitags immer wieder betont haben, dass sie bereit wären für eine Koalition. Und ich denke, das ist ein gutes Ausrufezeichen auch an die anderen. Das unterstreicht die Ambitionen der Partei und man kann auf sowas, denke ich, aufbauen dann später mal.
Richtig. Ich denke vor allen Dingen, es geht auch irgendwie darum, die ganze Idee der Partei oder überhaupt, ich sage jetzt mal die Anführungszeichen, Idee des Internets, dann daher kommen sie irgendwo dann doch her, in die Welt zu tragen. Und wer weiß, irgendwie mal ein paar Nachahmer zu finden oder die bestehenden Parteien in einigen Punkten dann doch noch zum Umdenken zu bewegen. Ob und wie gut es funktioniert, wird man sehen. Ein bisschen was hat sich ja auf jeden Fall schon getan. Bis es dann letztendlich zu einer Regierungsbeteiligung reichen wird, vergeht, glaube ich, noch relativ viel Zeit ins Land, aber es ist auf jeden Fall mal ein guter Anfang getan.
Genau, das denke ich auf jeden Fall auch. Und man sollte meiner Meinung nach jetzt auch auf Seiten der Piraten nichts überstürzen. Das würde vollkommen ein Fiasko enden, weil ich denke, so weit ist die Partei einfach im Moment noch nicht. Dafür ist sie noch nicht breit genug aufgestellt. Also ich sehe das Ganze ohnehin eher als Prozess an, als dass er leider im Moment irgendwie nicht so ganz verstanden wird von der breiten Öffentlichkeit. Und da muss man einfach jetzt auch mal abwarten. Ich denke mal, in den letzten 6 Jahren hat sich diese Partei überdurchschnittlich stark entwickelt. Also man kann hier wirklich gerade eigentlich ein gesellschaftliches Phänomen, ähnlich wie in den 80ern mit der Ökobewegung und den Grünen, beobachten. Und jetzt sind halt die Möglichkeiten auch wesentlich besser dafür, halt in Form des Internets für sowas. Und ich denke, wir können da wirklich gespannt sein und das mit Freude verfolgen.
Ja, Politik kann wieder ein bisschen Spaß machen. Wer hätte das gedacht? Okay, ich hätte jetzt nichts mehr zu den Piraten. Ich weiß nicht, haben wir irgendwas vergessen von unserer Liste? Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles zu den Piraten, oder?
Ja, ich denke, das war jetzt genug Input für genauere Sachen, auch gerade zur Wahlbeteiligung oder auch den genauen Ergebnissen bei den auf dem Bundesparteitag kann man sich dann unsere Linkliste durchgucken. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir mit dem Thema durch sind.
Alles klar. Wenn du diesmal nichts dagegen hast, dann schwenken wir jetzt zur Solarbranche. Genau, da hattest du einiges zusammengetragen. Wo möchten wir beginnen?
Ja, vielleicht erstmal, warum wir das Thema jetzt anschneiden. Also in den letzten Monaten, da komme ich später noch ein bisschen mehr drauf, kam es vermehrt zu Insolvenzanträgen von großen und vor allem auch im Weltgeschehen bedeutenden Solarfirmen in Deutschland. Und das hatte dann auch Auswirkungen auf die Politik. Das Erneuerbare Energiengesetz besagt ja, dass es Umlagen gibt für die Erzeugung von Ökostrom. Das bedeutet im Prinzip, dass der Endverbraucher, sprich wir als Bürger, Geld dafür zahlen, dass die Netzbetreiber die Erzeuger von erneuerbaren Energien, also auch Photovoltaikstrom, unterstützen. Das ist jetzt in den letzten Monaten stark in die Diskussion gekommen, diese Umlagen, vor allem deswegen, weil die Solarenergie immer größeren Anteil am Strommix in Deutschland hat, was sich auch in den nächsten Jahren noch erhöhen wird. Es gibt Prognosen vom Bundesministerium für Umwelt, dass bis 2020 der jetzige Anteil von 20% bei den Erneuerbaren noch verdoppeln wird. Damit natürlich auch die Kosten für die Umlagen und somit auch die Stromrechnung höher wird. Das ist natürlich nicht gewollt von Seiten der Verbraucher und ist natürlich auch schwer zu kommunizieren. Und deswegen sollen jetzt in nächster Zeit die Umlagen gesenkt werden um 20-40%. Und genau, das wollen wir jetzt einfach mal in der nächsten Zeit in den Kontext mit diesen Firmenpleiten rücken. Und ich denke, wir fangen mal ganz von vorne eigentlich mal an, und zwar mit dem Erneuerbaren Energiengesetz selbst. Okay. Und genau, da geht's vor allem darum, also das ist eigentlich ein Nachfolgegesetz für das Stromeinspeisungsgesetz von 1991. damals war das Problem, dass erneuerbare Energien eigentlich nur von kleineren Unternehmen erzeugt wurden und die großen Netzbetreiber kein Interesse daran hatten, den Strom in ihre Netze einzuspeisen. Und das war natürlich nicht im Sinne des Gesetzgebers. Und der hatte per Gesetz, eben dieses Stromeinspeisungsgesetz, die Netzbetreiber dazu verpflichtet, diesen Strom einzuspeisen. Das führte dann schlussendlich auch zu dem ersten Boom in der Windkraft, die ja auch gerade wieder stark boomt. Und man wollte damit im Prinzip erreichen, dass diese Erzeugung von erneuerbaren Energien, die ja sehr kostspielig ist, irgendwann mal auch wirtschaftlich rentabel und somit kostendeckend ist. Dann kam dann 2000 im Prinzip eine Nachfolgeregelung, das, was wir heute als das Erneuerbare Energiengesetz bezeichnen, und hat das alte Gesetz im Prinzip abgelöst und wurde dann auch um einige Punkte erweitert. Interessant ist dann eigentlich im Zusammenhang mit dem Erneuerbaren Energiengesetz und der Photovoltaik dann noch das sogenannte 100.000 Dächer-Programm. Das war im Prinzip eine Idee, und ein Teil des Erneuerbaren Energiengesetzes, das besagt hat, dass man im Prinzip Privatpersonen oder Unternehmen etc. Kredite und Förderung gibt für den Bau von solchen Solaranlagen, und zwar bis zu einer Leistung eben die diesen 100.000 Dächern entspricht. Das ist 300 Megawatt installierte Leistung entspricht es. Genau, und es wurde dann halt 2003 erreicht, und die Förderungen wurden dann nochmal, das Gesetz wurde nochmal überarbeitet. Es besagt vor allem, dass die Solaranlagen im Prinzip dadurch rentabler gemacht werden, dass der Erzeuger, also der Kunde, Geld dafür kriegt, also Subventionen, dass er diese Anlage auf seinem Dach installiert. Die Subventionen werden für 15 bis 20 Jahre gezahlt, und die Förderung nimmt von Jahr zu Jahr kontinuierlich ab. Und die Sache ist jetzt halt die, der Netzbetreiber, also derjenige, der den Strom dann ins Netz einspeist, muss diese Förderung, die Subventionen bezahlen. Und der Netzbetreiber ist natürlich, also will natürlich auch verdienen und muss diese Kosten dann irgendwie umlagern. Und zwar auf den Endverbraucher, hauptsächlich auf die Industrie also und auf die Bürger. Wobei zur Industrie zu sagen ist, dass gerade in den letzten Jahren es jetzt immer wieder Regelungen gab, die vor allem Großverbrauchern da Vergünstigungen ermöglicht haben. Genau, und das ist im Prinzip gerade so der Stand der Dinge. Und momentan sieht es so aus, dass die schwarz-gelbe Koalition in diesem Monat noch die Förderung wieder einmal kürzen will, und zwar um 20 bis 40%. Und
haben Sie da irgendwie einen Grund angegeben?
Ja, der kommt jetzt, genau. Und zwar geht es darum, dass eben die Verbraucher viel mehr Geld dafür zahlen mussten und jetzt auch diese Förderung in der Zwischenzeit schon die 100 Milliarden Euro Grenze überschritten haben. Also das ist ein gewaltiger Betrag, wenn sich das mal so über der Zunge zergehen lässt. Und das wird eben auch durch die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Strommix in Deutschland jetzt in den nächsten Jahren nicht werden. Und man will halt die Verbraucher entlasten, ist ja klar. Genau, und da gibt es jetzt vor allem von den Ländern starken Widerspruch. Die wollen dieses Gesetz, also die Änderung dieses Gesetzes blockieren im Bundesrat. Das sind vor allem Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und warum diese Länder das blockieren wollen, das kommt jetzt eigentlich im Folgenden. Und genau, jetzt mache ich mal einen kleinen Schwenk rüber auf die eigentliche Problematik mit der Solarbranche. Also ich habe ja erwähnt, okay, dass in letzter Zeit viele große Firmen pleite gegangen sind in dem Bereich, viele große deutsche wohlgemerkt. Und angefangen hat das Ganze eigentlich schon letztes Jahr, so ein bisschen schleichend, und zwar im Dezember mit der Pleite von Solon. Solon ist die erste Firma in Deutschland gewesen, die an die Börse gegangen ist in der Branche. Jetzt fast unfähig. Genau, es ist halt, erscheint halt so ein bisschen seltsam auf den ersten Blick, weil diese ganze Branche im Prinzip in den letzten Jahren durchgehend geboomt hat. Genau. Und man eigentlich nicht jetzt so von außen damit gerechnet hat, dass es zu Problemen kommen wird, zu ernsthaften. Ich habe das anfangs auch mehr so am generellen Interesse an dem Thema wahrgenommen. Und die Sache ist jetzt halt die, in der Solarbranche arbeiten halt ziemlich viele Leute in Deutschland. Das ist einer der im Prinzip eine der Branchen, in denen die meisten Leute beschäftigt sind, das sind 120.000. Das ist schon eine gewaltige Zahl. Und also bei uns war es zumindest also im Gymnasium immer so, dass man uns erzählt hat, was für ein wichtiger Wirtschaftszweig und so das ist. Und das wurde ja auch oft so kommuniziert über die Medien und von der Politik. Genau, und Solon hat da eben im Prinzip da den ersten Fleck auf dieses weiße Kleid dann geworfen. Und das ging dann munter so weiter eigentlich jetzt gerade im Laufe des Jahres, beziehungsweise auch noch letztes Jahr, mit einem Aluminium-Pleit-Thema, auch eine Seiten, die war vor allem wegen ihrer Großprojekte bekannt. Zum Beispiel dieses Ibersol-Projekt in Spanien, wo man Sonnenkollektoren in einem größeren Maßstab auf einer Freilandfläche platzieren wollte, um im Prinzip große Mengen an Strom dadurch zu erzeugen. Genau, die sind eben auch pleite gegangen. Da gab's dann auch noch Stress mit dem ehemaligen Chef, und das war im Prinzip dann schon so ein Wachruf irgendwie an die ganze Branche. Und dann war es allerdings wieder ein bisschen still drum. Es gab zwar die laufenden Diskussionen irgendwie über diese Umlagen und die Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes, die interessanterweise teilweise sogar die Wirtschaftsteile der Zeitung stärker dominiert haben als die Euro-Schuldenkrise. Genau, aber dann kam dann jetzt letzten Monat dann irgendwann mal wieder eine schlechte Meldung. Und zwar ging es um den ehemaligen Marktführer Q-Cells. Q-Cells ist im Prinzip der wichtigste Bestandteil des sogenannten Solar Valleys gewesen. Die Nerds unter uns werden sich jetzt natürlich gleich erinnert fühlen an das Silicon Valley. Genau, und das ist im Prinzip, also die Firma war im Prinzip so einer der wichtigsten Player in dieser Branche und hat da ziemlich viel Umsatz auch erzielt in den letzten Jahren und hat jetzt eben Insolvenz angemeldet. Dadurch sind im Prinzip wieder ziemlich viele Arbeitsplätze weggefallen, und langsam aber sicher hat sich da auch eine Angst einquartiert in der ganzen, also auch in den Medien. Und genau, das war im Prinzip eine ziemlich krasse Sache, vor allem, weil damit eigentlich keiner so richtig gerechnet hatte. Das Interessante ist jetzt halt, dass das in Bezug damit steht, dass die Förderungen in letzter Zeit immer stärker gekappt worden sind. Und das jetzt eigentlich nicht unbedingt da der Grund dafür war. Momentan ist es nämlich so, dass vor allem die Chinesen sehr stark in den Markt eindringen. Also in der Blütezeit der deutschen Solarbranche hatten wir einen Weltmarktanteil von 60% und waren auch technologisch gesehen sehr weit vorne. In der Zwischenzeit haben wir noch einen Marktanteil von ungefähr 30% und die asiatische Konkurrenz 50%. Es ist natürlich, wie immer in solchen Sachen, in Asien und gerade in China kannst du halt solche Module leichter produzieren. Und Solarzellen sind jetzt auch nicht technologisch die komplexesten Gebilde. Die sind also relativ leicht kopierbar, in Anführungszeichen. Und das war eben... Das definitiv, also das ist auch oft ein Problem gewesen dann.
Wahrscheinlich konnten sie sich
ja also sehr zum viel Know-how von uns holen, ne? Ich glaube, Moment, irgendeine größere Firma war es, die wurde dann auch von einem von einer indischen Firma Microsoft übernommen. Also die Bestrebungen sind ganz klar, natürlich sich das Know-how von uns anzueignen aus chinesischer oder asiatischer Sicht.
Okay.
Genau. Das ist im Prinzip im Moment so der Stand der Dinge. Was jetzt aber eigentlich den Protest der Politik, vor allem der Ostdeutschen, immer stärker angeheizt hat, war halt die Tatsache, dass die meisten dieser bekannten Solarunternehmen eben aus den Ostblockstaaten kamen. Interessante Verwechslung. Um jeden Fall ging es halt darum, dass vor allem halt jetzt auch amerikanische Unternehmen, die in Deutschland produzierten, namentlich geht es hier um First Solar, in Probleme geraten sind und in Frankfurt an der Oder ihr Werk schließen mussten. Und das hat eben im Prinzip wieder 1200 Leute den Job gekostet. Auf den ersten Blick denkt man sich, gut, 1200 Leute in Frankfurt an der Oder, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das große Problem an der Sache ist einfach, die Solarindustrie ist gerade in den ostdeutschen Bundesländern, diesmal verwende ich den richtigen Begriff, einfach ein gewaltiger Hoffnungsträger gewesen. Nicht nur dort, aber halt vor allem da. Und um jetzt wieder zurückzukommen auf das erneuerbare Energiegesetz und die ganzen Umlagen, das ist halt die Sache, dass die Politik und auch die Wirtschaft eigentlich gerade in einer zwinglichen Zwickmühle steckt. Einerseits kannst du dem Verbraucher nicht erklären, dass er für die Energiewende viel Geld zahlen muss, und wir reden jetzt hier schon von einigem. Momentan belaufen sich die Kosten an der Stromrechnung durch diese Umlagen bei einer durchschnittlichen Familie mit einem Kind immerhin auf 200 Euro. Das ist also schon eine ordentliche Summe. Davon geht wohlgemerkt auch ein Großteil in die Solarenergie, der ja der Ruf anhaftet, in Deutschland nicht gerade effizient zu sein. Genau. Und die Sache ist jetzt halt die, kürzt man die Subvention jetzt noch stärker, dann wird hier auf kurz oder lang auch die Nachfrage sinken durch die Leute. Und eine sinkende Nachfrage bedeutet natürlich auch, dass die Aufträge hier in Deutschland zurückgehen, da unsere Preise eben höher sind aufgrund der Produktionskosten als im asiatischen Bereich. Also die gerade diese hohe Nachfrage jetzt in den letzten Jahren war halt im Prinzip der Grund dafür, warum die Insolvenzmeldungen jetzt und nicht vor ein paar Jahren im Prinzip eingetroffen sind, weil das im Prinzip so eine Art Puffer war. Ich glaube, irgendeine Redakteurin oder ein Redakteur in der Süddeutschen, Markus Basler, hat es schön verglichen mit einem Zeichentrickfilm. Ich denke, du kennst es ja auch, wenn so diese Trickfilmfiguren am Abgrund auf einen Abgrund zulaufen und dann drüber hinweglaufen, dann schweben sie ja im Prinzip so in der Luft und fallen dann erst nach ein paar Sekunden runter. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Umschreibung dieser Situation, genau. Und jetzt ist es halt meiner Meinung nach die große Frage, wie es die Politik schafft, einerseits den Verbraucher zu besänftigen im Hinblick auf die Kosten der Energiewende und andererseits die für Deutschland als Wirtschaftsstandort wichtige Solarbranche zu retten. Und ich sehe da im Moment eigentlich von keiner Seite irgendwie eine zündende Idee, und das ist natürlich eigentlich sehr schade, weil es wurden enorm viele Milliarden, ich glaube 63 Milliarden Euro allein in eine Firma irgendwie gepumpt, und schlussendlich bringt es uns als Land eigentlich nichts wirtschaftlich gesehen. Und ich denke mal, da wird sich auch in der nächsten Zeit jetzt nichts tun. Es gibt auch noch viele andere außer die vier jetzt erwähnten Firmen, die sehr starke Probleme haben, gerade mit der aktuellen Marktsituation. weil halt die asiatischen Unternehmen stark in den Markt drängen mit billigen Produkten zu einer ähnlichen bei ähnlicher Qualität. Und ich verfolge das in jedem Fall mit großer Spannung und bin da schon sehr interessiert an den Ideen, die die Politik gerade da bringen wird, weil die besteht jetzt eigentlich so ein bisschen in Erklärungsnot, wie ich finde.
Ja, absolut. Ist auf jeden Fall spannend, da mal zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Auch in Anbetracht dessen, dass die Energiewende ja vollzogen werden muss.
Ein schöner Monolog.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall,
ja, genau,
für die ganzen Einblicke.
Die Schützung von fossilen Brennstoffen, die ja eine unserer wichtigsten Energiequellen ist, die ist ja auch explizit als ein Ziel bei der Einführung des Erneuerbaren Energiengesetzes genannt worden. Also da führt ja auch über kurz oder lang einfach kein Weg dran vorbei. Und Deutschland hat das Know-how dazu und hat auch in den letzten Jahren zumindest relativ viel Geld in die Forschung investiert im Vergleich zu anderen Staaten. Und ich denke einfach, dass es sehr schade wäre, wenn das im Prinzip vollkommen umsonst gewesen wäre. Und man muss da jetzt halt mal nach einem Ausweg suchen. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, was die Politik da liefern wird.
Ja, ich denke, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie noch einen größeren Punkt zu dem Solarthema.
Eine Sache noch, ein kleiner Appell, kauf deutsche Solarzellen.
Können wir zum nächsten überspringen, oder?
Super, Werbung. Genau. Das war jetzt eine geniale Werbung. Falls sich jemand darüber hinaus noch für das Thema interessiert, wir haben noch ein paar interessante Videos diesbezüglich verlinkt, dann später in den Shownotes, die könnt ihr euch anschauen. Ich denke mal, die besagen eigentlich alles über die momentane Zukunft der deutschen Solarindustrie. Es ist sehr amüsant, die anzuschauen. Das ist normal.
Ja, ein bisschen tut's auch weh, aber ihr wisst ja, wie Werbespots sind und
die sind
ja
richtig schlecht, genau.
Die sind nicht besonders
also
gut von denen.
Ich habe zu dem Thema jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich konnte jetzt auch keinen allumfassenden Überblick darüber geben. Das Thema ist wohlgemerkt sehr komplex. Ich würde euch in jedem Fall mal empfehlen, die Artikel, vor allem den Wikipedia-Artikel zum Erneuerbare Energiengesetz, sich mal anzuschauen und euch mal eine Meinung dazu zu bilden und das auch zu verfolgen, weil ich denke, dass es ein sehr interessantes Thema ist, gerade im Hinblick darauf, dass diese Krise jetzt auch langsam aber sicher auf die Windkraftbranche überzieht. Und genau, das ist, denke ich mal, ein sehr spannendes Feld. Ansonsten würde ich jetzt sagen, machen wir weiter mit einem kleineren Thema. If this then that, würde ich mal sagen.
Okidoki, genau, das ist eigentlich ein sehr, sehr Mini-Thema. Und zwar hatte ich letztens ja schon mal ein paar Tools vorgestellt. Letztes Mal ging es noch um die ganzen Musiktools wie AudioTab und MyTunes RSS und so, die einfach ein bisschen die Sachen erleichtern, wenn man seine Musik auch von unterwegs beziehen will. Heute wollte ich einfach noch mal kurz noch ein anderes Tool erwähnen, das ich in dem Zuge noch entdeckt habe, was ganz nett ist, und zwar If This Then That, kürzt sich entsprechend IFTT ab. Die Jungs, wie der Name schon sagt, bieten einen ganz netten Dienst an, der darauf beruht, wenn eine bestimmte Sache ausgelöst wird, dann soll eine nächste passieren. Also zur Zeit oder allgemein ist es ja sehr wichtig, Dinge zu automatisieren, oder man möchte das zumindest. Also ich zumindest habe das jetzt zum Beispiel auch benutzt bei unserem Blog hier von wertungsfrei.de. Wenn da ein neuer Beitrag rausgehauen wird oder jetzt eine neue Sendung kommt, dann sollte es, wenn es denn funktioniert, sollte direkt unser Twitter-Account @wertungsfrei das entsprechend twittern mit dem Titel und dem Link zur Sendung. Wir twittern natürlich auch noch persönlich unter dem Account, aber es soll einfach die Dinge erleichtern, die man automatisieren kann, und das sind solche Dinge ja auf jeden Fall. Es ist ganz übersichtlich gehalten, man kann sich dort anmelden, es gibt verschiedene Channel, sei es jetzt WordPress, Dropbox, E-Mail, wie auch immer, und kann dort sich verschiedene einfach, ja, Channels quasi entweder aus bestehenden auswählen oder eigene erstellen, die schon halt vorhanden sind, oder wenn man was Besonderes Eigenes haben möchte, wo man dann halt seine Benutzerdaten eingibt. Das ist vielleicht ein bisschen kritisch zu sehen. Also man muss natürlich, ich glaube, ist nicht überall so, aber ich glaube, bei einigen Diensten muss man seine Benutzerdaten eingeben. Bei anderen gibt es diese, zumindest bei WordPress gibt es ja diese OAuth, also diese Authentication Methode. Ich habe keine Ahnung, wie die technisch funktioniert, aber die gibt's da, glaube ich. Und bei Dropbox gibt's, glaube ich, auch Möglichkeiten, Zugriff zu halten, ohne seine Zugangsdaten zu hinterlassen. Also ich glaube, sie geben sich da schon Mühe, dass man das nicht muss, aber ich weiß nicht, ob das jetzt bei allen Diensten der Fall ist, dass man es nicht muss. Wenn doch, dann vergesst, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, nee, wollte ich nur diesen Dienst ein bisschen hervorheben, nennen, dass er da ist.
Und ja, ist auf jeden Fall wieder eine sehr interessante Sache. Ich denke mal, gerade bei dem Automatisierungswahn in unserer heutigen Zeit, der ja auch irgendwie gebraucht wird, ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Wie sieht es eigentlich aus bezüglich dieser Benutzerdaten? Wird das irgendwie datenschutzrechtlich erwähnt oder angefochten in der Szene?
Habe ich jetzt soweit noch nicht mitbekommen, zumindest. Gut, die Seite ist jetzt auch auf Englisch. Ich weiß nicht, wie viele Leute sie kennen. Ja, also ich habe davon noch nicht großartig was gehört. Ich habe es auch jetzt erst ein paar Mal benutzt. Also es kann auch sein, dass ich einfach irgendwas übersehen habe und dass es gar nicht der Fall ist. Das ist jetzt eigentlich eher so ein kurzfristiges Bedenken, das mir jetzt kam. Ich lade auf jeden Fall dazu ein, das Teil mal zu benutzen. Es ist ganz aufgeräumt, ist ganz nett, und soweit ich es überblicken kann, funktioniert es bisher auch. Ich glaube, man kann, wenn man das möchte, auch seine Beiträge auf Facebook schaufeln oder ja, Google Plus geht noch nicht, weil deren API so verkorkst ist, aber
ja, solange also die wichtigsten Dinge funktionieren, und dazu gehören ja vor allem soziale Netzwerke und Twitter, ist das auf jeden Fall die sehr gute Sache, wie ich finde.
Twitter ist ja auch ein soziales Netzwerk, aber ja. Apropos soziale Netzwerke, da hatten wir doch
Organgate. Mit einer gewissen Organspende. Wobei eine gewisse Organgate vielleicht auch nicht ganz quasi so richtig ist. Genau, es geht um Facebook. Das kam jetzt letzte Woche eigentlich so reingeflattert, diese Meldung. Mark Zuckerberg hat vor, beziehungsweise hat es auch schon in England und Amerika implementiert, dass es über Facebook möglich ist, anzuzeigen, dass man eingetragener Organspender ist, und dass das im Prinzip dann deine Freunde sehen können und dann auch entsprechende Hinweise und Links für Organspende-Gesellschaften oder wie auch immer man das jetzt gerade nennt, bekommt und da im Prinzip sich dann drüber informieren kann. Genau. Interessant ist ja eigentlich so die Entstehung dieser Idee. Also man stelle sich Mark Zuckerberg und seine Studentin, seine Freundin einfach mal an einem Essenstisch abends
okay
vor. Sie ist übrigens Medizinstudentin, deswegen auch dieser schöne Versprecher. Genau, die im Prinzip über ihre Arbeit, also ihr Medizinstudium und Facebook diskutieren. Und genau, Mark Zuckerberg ist ja ein kluges Kerlchen. Und ihm ist dann halt der Gedanke gekommen, dass man Organspenden beziehungsweise Infos zu den Organspenden wesentlich besser über so etwas wie ein soziales Netzwerk kommunizieren könnte. Und das halte ich auf jeden Fall für eine sehr interessante Idee. Das wird jetzt wahrscheinlich auch bald für das deutsche Facebook kommen. Und Das ist um jeden Fall was, wo ich mir denke, dass man solche Dinge auch bei in anderen medizinischen Bereichen anwenden kann. Also zum Beispiel jetzt auch Stammzellen für Stammzellspende oder solche Sachen, weil ich finde, dass viele Leute einfach darüber noch nicht wirklich aufgeklärt sind und so ein Medium wie Facebook bietet sich ja eigentlich geradezu für solche Dinge an.
Man erfährt auch eigentlich in der Schule viel zu wenig darüber, ne? Wobei, gerade nochmal darauf zurückzukommen, auf die Entstehungsgeschichte dieser Idee, das stand jetzt in diesem Süddeutschen Artikel, also ich halte den für sehr, sehr, ja, unglaubwürdig, oder ich glaube, das hält jeder für sehr unglaubwürdig, dass die beiden da ernsthaft am Abendessentisch sitzen und sich über Facebook auch noch unterhalten, wo er nun ihm das gehört. Ich glaube wohl kaum, dass er seine Geschäfte davon abhängig macht, was seine Freundin denkt oder sagt, ohne der Person jetzt zu nahe treten zu wollen. Wird er das wohl kaum tun, und ob er sich da jetzt wirklich einen Input hergeholt hat, man weiß es nicht. Es kann sein, vielleicht hat er es gemacht. Das ist auch, denke ich, ziemlich egal. Fakt ist, das Teil kommt, es wird diese Option geben. Man kann es genauso wie die anderen Optionen einfach nicht ausfüllen oder man tut's. Ich weiß nicht, ich persönlich weiß nicht, ob ich das für sinnvoll halten soll oder nicht. Ich meine, wichtig ist auf jeden Fall, dass mehr Leute Organspender werden oder dass es überhaupt welche gibt. Das ist auf jeden Fall wichtig, ob Facebook diesen Beitrag leisten kann oder überhaupt auch wirklich will und ob am Ende nicht doch irgendwie.
Ja gut, also man muss einfach sagen, dass Facebook dadurch natürlich wieder, also auf Facebook dadurch Daten generiert werden, und das ist ja im Prinzip eines der Geschäftsmodelle von Facebook, durch diese Abschöpfung der Daten dann Geld zu machen. Das ist in jedem Fall klar, und datenschutzrechtlich muss man über solche Dinge natürlich auch noch debattieren. Dafür ist dieser Dienst allerdings meiner Meinung nach noch nicht bekannt genug. Also auch gerade die Details jetzt, und da sollte man um jeden Fall noch abwarten mit solchen Bewertungen. Zu dieser kleinen Geschichte nochmal, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ich da der Redakteur oder die Redakteurin das einfach aus den Fingern gesogen haben. Ich kann mir das schon vorstellen, dass so geschehen ist oder so ähnlich zumindest. Klar ist es jetzt halt natürlich noch Freiheit des Journalisten, das ein bisschen aufzubauschen. Es liest sich halt um jeden Fall ziemlich komisch. Genau, und also ich bin jetzt auch mal gespannt auf die Implementierung dieses Dienstes, und ich denke, wir werden da über einen Blog oder auch hier im Podcast nochmal drüber berichten. Und ansonsten denke ich mal, dass wir mit dem Thema durch sind.
Auf jeden Fall, ja.
Dann bleibt im Prinzip noch eine Sache auf unserer Tagesordnung, dann sind wir auch schon fertig heute. Und zwar geht es diesmal um einen Internetdienst zur Terminfindung, und zwar doodle.com. Die Seite ist eigentlich relativ leicht aufgebaut und hat eine gute Usability. Interessant daran ist, dass man sich nicht anmelden muss dafür. Man kann es machen, das erlaubt einem im Prinzip dann also eine bessere Usability und auch mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung. Wie funktioniert das Ganze? Also es ist eigentlich relativ einfach. Man kann im Prinzip einen Termin erstellen oder also halt ein Thema für einen Termin, zum Beispiel jetzt irgendein geschäftliches Meeting, und kann dann entsprechende Zeiten dafür angeben, zum Beispiel Donnerstag 18 Uhr, Freitag 18 Uhr. Und dann generiert Doodle einen Link für diese Umfrage, und man kann die dann entsprechend über Facebook oder andere Kommunikationskanäle verteilen, und die eingeladenen Personen können dann über den Link im Prinzip sich in diese Umfrage eintragen.
So, beziehungsweise die Zeiten, wann sie dann an die Tage, an denen sie Zeit haben oder auch diese Uhrzeiten, an denen sie Zeit haben. Ich glaube, bei einem Geburtstag von einem Kollegen war das von mir, wo wir das auch benutzt haben oder ja, doch genau, und das war eigentlich ganz nett. Also es funktioniert relativ gut und zuverlässig. Wie funktioniert denn da nochmal die Einladung? War das über eine E-Mail dann oder wie stellt man sicher, dass am Ende die Personen, die es betrifft, auch wirklich nur sich eintragen können?
Ja, das ist im Prinzip eben selber überlassen. Du kriegst erhalten. Dann von Doodle eine E-Mail geschickt, in der dann der Link zur Umfrage angegeben ist und auch ein Administrationslink. Und du kannst mit diesem Link im Prinzip frei umgehen. Du kannst den auf Facebook in eine Gruppe posten oder du kannst den auch einfach an die entsprechenden Personen per Mail weiterleiten. Also richtig, da gibt's
also wer
eigentlich
sich,
keinerlei
wer den Link hat, dann
Einschränkungen.
Kann sich quasi
also
eintragen.
Habe ich zumindest noch nicht benutzt und infolgedessen halt auch nicht mit damit beschäftigt. Wobei ich glaube, das ohnehin nicht gehen würde, weil man sich bei Doodle nicht anmelden muss und infolgedessen jeder sich mit irgendeinem Namen eintragen könnte in so einer Umfrage. Das ist ja jedem frei überlassen.
Alles klar. Also dann hat man da quasi zwar nicht diese Sicherheit, aber wenn man den Link nur denen gibt, die es wissen sollen oder die befragt werden sollen, dann passt das am Ende auch wieder. Und am Ende des Tages sind natürlich auch alle, die da mitmachen, interessiert daran, dass ein Termin gefunden wird, der auch wirklich gemeint war und nicht irgendwelche Spaß- oder Fake-Ergebnisse. Aber ja, cooler Dienst auf jeden Fall. Werde ich, denke ich, auch öfter mal jetzt benutzen. Dann muss man da nicht ewig immer allen Leuten rumfragen, bis man...
Das ist auch, denke ich mal, die große Stärke von Doodle. Also ich kannte den Dienst bis vor ein paar Monaten auch nicht. Im Nachhinein tut mir das sehr weh, weil das Organisieren von größeren Festen oder so, das ist halt immer ein ziemlicher Act und da ist vor allem dann die Teilnehmerevaluierung immer ein großes Problem, weil halt jeder kurz davor absagt oder so. Das ist auch was bei Gedoodle sehr gut ist. Also man kann als Teilnehmer von einer Umfrage seine eigene Meinung oder halt seine Umfrage dann noch editieren danach. Man kann zum Beispiel sagen, ich habe da jetzt doch keine Zeit. Also mit Doodle sind auch Ja- oder Nein-Umfragen wichtig, nicht nur Terminfindung. Das ist vielleicht auch noch was Erwähnenswertes. Das kann man allerdings nur mit einem Account nutzen. Der ist allerdings extrem schnell angelegt, wie eigentlich alles bei Doodle sehr schnell funktioniert, wie ich finde. Also eine Umfrage ist eigentlich innerhalb von 2 bis 3 Minuten erstellt.
Okay, alles klar, dann hätten wir jetzt auch noch Doodle vorgestellt. Ich hätte jetzt auf meiner
Nee, nichts,
Seite
nichts Generelles
Liste,
mehr zu irgendwelchen Themen.
Mehr. Hast du da irgendwas?
Ansonsten würde ich einfach sagen, dass wir uns fürs Hören bedanken wollen. Vor allem auch bei denen, die jetzt schon den Podcast per Feed beziehen. Und auch für die Diskussionen im Forum. Generell würden wir uns einfach freuen, wenn ihr auch mal einfach in unserem Forum vorbeischauen würdet oder auch in unserem Blog mitlesen würdet. Wir posten da immer wieder zu aktuellen Geschehnissen und lustigen Dingen. Und genau, gebt einfach eure Meinung ab, schreibt uns, was ihr gerne verbessert sehen würdet oder was halt auch schon gut läuft. Wir würden uns darüber sehr freuen und nehmen uns das auch, denke ich, um jeden Fall zu Herzen, wenn wir nicht gerade zu gekränkt sind.
Genau, auch Thema Forum, gut, dass du es ansprichst, hatte ich fast vergessen. Wenn ihr da irgendwie noch Leute kennt, Freunde, wie auch immer, denen es vielleicht, die irgendwie Interesse haben könnten am Podcast, am Blog, am Forum selber, dann gebt denen Bescheid, sagt denen, die sollen sich anmelden, dann können die unsere Sendung auch direkt kommentieren. Also wie in der letzten Folge schon gesagt, die Folgen gibt es dann im Blog zwar, die Kommentare sind dann aber in einem separaten Foren-Thread, der ist dann in dem Link zur Sendung ist dann nochmal ein Link drin zu den Kommentaren im Forum. Alle Kommentare, die irgendwelche Blogbeiträge betreffen, die könnt ihr direkt im Blog tätigen, wenn ihr wollt. Also da müsst ihr nicht extra ins Forum für. Aber das Forum ist einfach für euch User untereinander, dass auch, dass ihr irgendwie diskutieren könnt, wenn's Themen gibt, die euch interessieren, oder halt, wie gesagt, um die einzelnen Episoden hier zu kommentieren. Ansonsten kann man uns auch flattern, wie gesagt. Da freuen wir uns auch mal, wenn ihr uns unterstützen wollt, um einfach das ganze Equipment zu refinanzieren, um uns für uns neue Pläne zu schaffen, was wir noch alles so machen wollen. Dann, was ich zu Beginn eigentlich noch sagen wollte, was ich vergessen hatte, war, ihr habt es ja am Anfang gehört, es gibt jetzt endlich auch ein Intro. Dafür wollen wir uns ganz herzlich bei Carsten Braun, a.k.a. iChronoSonic, bedanken. Das hat er mehr als toll hinbekommen. Und vor allen Dingen in einer sehr kurzen Zeit. Dafür vielen Dank. Ciao. Und jetzt gibt's noch mal was von ihm, nämlich das Outro. Wir sagen Tschüss.